Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der babylonischen Gefangenschaft durfte Israel in sein Land zurückkehren. Das war einige Jahrhunderte vor Christus. Jetzt ist Israel wieder in sein Land zurückgekehrt, viele, viele Jahrhunderte nach Christus. Ist das, was heute geschieht, endlich die prophezeite Wiederherstellung Israels als Gottesland? Oder kommt noch eine weitere Wiederherstellung? Johannes Flaum gibt fundiert Antwort und zeigt, was wir anhand des biblisch-prophetischen Wortes für die Zukunft wirklich zu erwarten haben. Hören Sie heute die 11. Lesung der Brennpunktserie von Johannes Flaum mit dem Thema »Wie oft wird Israel von Gott noch wiederhergestellt werden?«
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitung. Wer heute mit realistischem Blick das Weltgeschehen betrachtet, hat nicht viel Grund zum Optimismus. Die weltweite Lage, besonders auch im Blick auf die Umwälzungen im Nahen Osten, wird immer zerbrechlicher. Dazu kommt die Ausbreitung des weltweiten islamistischen Terrorismus. Auch der moralische Zerfall Europas, der wie eine Lawine alles mit sich reißt und unter sich begräbt, kann einen erschaudern lassen. Mit einer enormen Geschwindigkeit und Wucht werden die letzten Reste der biblisch-ethischen Maßstäbe hinweggerissen. Dazu kommt eine zunehmende Feindschaft gegen alle, die an der Autorität von Gottes Wort festhalten. Der gesellschaftliche Gegenwind wird immer schneidender. Nun sind das alles keine rosigen Zukunftsaussichten und manchmal denkt man dann wehmütig an frühere Zeiten zurück. Oder man schaut nur noch sorgenvoll in die Zukunft. Trotz all dieser Gefahren ist es ein ungeheures Vorrecht, in dieser Zeit zu leben. Nicht, weil wir meinen, dass für die Menschheit und die Gemeinde in dieser Welt doch noch alles gut wird. Nicht wegen des Irrtums der Emerging Church, die meint, dass die Christen die Welt verändern und durch unser Wirken das sichtbare Reich Gottes anbrechen wird. In der Bibel lesen wir ja über die Zeit vor der Wiederkunft Jesu nicht von einer Veränderung zum Besseren, sondern von einer steilen Abwärtsentwicklung in der Weltgeschichte. In dieser Zeit zu leben, ist ein großes Vorrecht, weil wir miterleben, wie Gott Jahrtausende alte Verheißungen wahrmacht. Der Prophet Hesekiel lebte damals auch in einer notvollen Situation im babylonischen Exil. Neben seiner Gerichtsankündigung gab Gott ihm einen prophetischen Blick in die Zeit der zukünftigen Wiederherstellung Israels und der damit verbundenen Errettung und Erneuerung von Gottes auserwähltem Volk. Wenn das auch nicht so in der Bibel steht, können wir uns doch gut vorstellen, wie Hesekiel sich gewünscht hat, dies zu erleben. Wie er immer wieder Ausschau hielt, ob nicht doch am Horizont der Geschichte ein Anzeichen dafür wäre, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Er konnte ja nicht ahnen, wie viel Zeit, Jahrhunderte und über 2 Jahrtausende bis dorthin vergehen würden. Was hätte der Prophet gegeben, wenn er heute in unserer Zeit hätte leben können, in der Gott damit beginnt, seine letzten Verheißungen für Israel zu erfüllen? Dazu gehört auch diese gewaltige Vision von der Talebene voller Totengebeine, Hesekiel Kapitel 37. Und wir heute? Wir sind so oft mit unseren Wohlstandssorgen und Wehwehchen beschäftigt, dass wir gar nicht mehr merken, in was für einer Zeit wir von der Bibel her gesehen leben. Weil wir uns nur noch oft so oberflächlich mit der Bibel beschäftigen, können wir gar nicht mehr darüber staunen, dass sich die Erfüllungen der letzten Verheißungen abzeichnen. Es geht nicht um Spekulation oder um Zeitungsprophetie. Aber die Entwicklung um Israel zeigen, dass es nur noch ein Wimpernschlag sein kann, bis sich alles erfüllt. So spricht auch Hesekiel 37 von dem Wunder der Wiederherstellung Israels und der zukünftigen Errettung. Wenn wir dieses Kapitel genau lesen, stellen wir fest, dass uns darin 2 Phasen der Wiederherstellung und Errettung Israels gezeigt werden. Aber am Anfang sah Hesekiel eine trostlose Situation. Eine trostlose Situation. In Hesekiel 6 und 36 bekommt der Prophet den Auftrag, zu den Bergen Israels zu reden. In Kapitel 6 geht es um das kommende Gericht, in Kapitel 36 um die zukünftige Wiederherstellung und Errettung Israels. In Kapitel 37 wird der Prophet nun im Geist in ein Tal oder eine Talebene geführt. Dieses Tal voller ausgebleichter Totengebeine war sicher kein ästhetischer Anblick. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Zunächst eine interessante Beobachtung im Textzusammenhang. Die Berge Israels in Hesekiel 36 und die Talebene in Hesekiel 37, von welcher wir keine geografisch genauen Angaben haben, werden im Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels gesehen. In Hesekiel 38 und 39 ist es dann Gog und Magog, den auf den Bergen und in den Tälern des wiederhergestellten Israels das Gericht Gottes ereilt. Die Berge Israels und die Talebene sind zunächst Zeugen und Schauplätze von Gottes Gericht über sein auserwähltes Volk. Nach der Wiederherstellung und Errettung Israels werden sie zu Gerichtsplätzen für die Feinde von Gottes Volk. Wie aber erwähnt, ist aber die Talebene in Hesekiel 37 nicht genau lokalisiert. In Hesekiel 3, die Verse 22 und 23, befiehlt der Herr Hesekiel, in das Tal hinauszugehen. Dieser Ort im babylonischen Exil wird ebenfalls nicht genau bestimmt. Aber dort ging Hesekiel tatsächlich hin, um dem Herrn zu begegnen, während er in unserem Text im Geist dorthin geführt wurde. Dort zeigt sich dem Propheten dieses grauenvolle Bild, eine große Talebene voller ausgebleichter und vertrockneter Knochen. Das ist jetzt nicht nur ein wenig erfreulicher Anblick. Für einen Juden war dieses Tal mit den nicht bestatteten Totengebeinen zugleich auch ein Ort der Unreinheit. Verschiedene Ausleger weisen darauf hin, dass diese vertrockneten Gebeine einem ehemaligen Schlachtfeld oder einer verlorenen Schlacht gleichen. Sofort steht einem dabei die Situation zur Zeit Hesekiels vor Augen. Das Südreich Juda wurde damals durch die Babylonier zerstört und verwüstet. Sie hinterließen Tod und Schrecken und führten in 3 Deportationen viele Gefangene nach Babylon weg. Auch auf dem damit verbundenen grausamen Marsch durch die Wüste blieben nochmals viele tote Israeliten zurück. Aber das ist noch nicht alles. In Vers 11 bekommt Hesekiel die Erklärung, dass die vertrockneten Totengebeine das ganze Haus Israel sind, dessen Hoffnung völlig verloren gegangen ist. Es geht hier also nicht nur um Juda und die Zeit Hesekiels. Über 100 Jahre zuvor war schon das Reich der 10 Stämme durch die Assyrer in die Gefangenschaft weggeführt worden. Wenn wir nun den Textzusammenhang betrachten, geht es auch nicht nur um die Zeit damals. Juda bekam ja wieder eine Hoffnung durch die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Zur Zeit Jesu existierte Israel wieder im Land, wenn auch nicht unabhängig, sondern unter Fremdherrschaft. Aber mit der Zerstreuung Israels im Jahr 70 nach Christus begann eine Zeit des Martyriums und der Verfolgung der Juden wie noch nie zuvor. Allein zwischen 67 und 70 nach Christus fanden bei der Belagerung und Eroberung Jerusalems durch die Römer über 1 Million Menschen den Tod. Dazu kommen während des jüdisch-römischen Krieges noch die anderen Toten in Israel. Als 135 nach Christus der Bar-Kochba-Aufstand durch den römischen Kaiser Hadrian niedergeschlagen wurde, fanden über 500.000 Juden den Tod. Die als Folge des Aufstandes in Israel Getöteten werden nochmals etwa auf 500.000 geschätzt. Werner Keller schrieb dazu: Eretz Israel bot einen gespenstischen Anblick. Es war völlig verwüstet und nahezu menschenleer. Der Modergeruch des Todes verpestete die Luft. Die Leichen durften nicht in die Erde gebettet werden. Ihr Anblick sollte als Warnung und Abschreckung dienen. Alle Dörfer, Flecken, die Widerstand geleistet hatten, lagen in Asche. In dem früher von Olivenhainen und Weingärten bedeckten Galiläa gab es kaum noch einen Ölbaum, kaum noch einen Rebstock. Noch einmal nach den ungeheuren Verlusten des jüdischen Krieges waren die im Lande verbliebenen Überreste der früheren Bevölkerung aufs Schrecklichste dezimiert. Die gefangenen Aufständischen, mit ihnen Frauen und Kinder, hatten die Römer auf dem Markt an der Terebinte Abrahams zu Mamre und auf dem Sklavenmarkt in Gaza verkauft. Viele von ihnen waren nach Ägypten getrieben worden. Monatelang noch machten römische Kommandos Jagd auf Geflüchtete und Versprengte, die sich in Tälern und Höhlen verborgen hielten. Von da an zieht sich ein trauriger Faden durch die Geschichte des Nahen Ostens und Europas. Wohin die Juden auch kamen, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende kam es zu ständig neuen Pogromen, Verfolgungen und Massenmorden. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Geschichte Europas schon längst vor dem Dritten Reich von einem grausamen Antisemitismus zeugt. Russland, die Ukraine, Polen, Frankreich, Spanien, Portugal, England und viele andere europäische Staaten haben neben Deutschland schon lange eine Geschichte mit Phasen voller Judenhass und Vertreibungen. Auch in Nordafrika kam es immer wieder neu zu Verfolgungen. Nicht zu vergessen ist die grausame Judenverfolgung quer durch die Jahrhunderte durch die römisch-katholische Kirche. So zieht sich eine Spur der Vertreibung und Heimatlosigkeit der Juden des Hauses Israel quer durch die Geschichte mit zusammengenommen Millionen von Todesopfern. Wohin sie auch kamen, wurden sie früher oder später bedrückt, verfolgt und vertrieben. Auf diesem Hintergrund bekommt Vers 11 ein noch viel größeres Gewicht. Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Dann kam der 5. Januar 1895. Damals wurden auf dem Paradeplatz der Kriegsakademie in Paris einem französischen Offizier die Rangabzeichen abgerissen und sein Degen mit drastischer Geste zerbrochen. Dazu schrie die versammelte, aufgebrachte Menge antijudaistische Parolen. Der judäische Hauptmann Alfred Dreyfus wurde bezichtigt, geheime Pläne an Deutschland verraten zu haben. Das Argument? Nur Juden konnten solch einen ungeheuren Verrat begangen haben. In einem skandalösen Gerichtsverfahren wurde er ohne echte Beweise verurteilt und auf die Teufelsinsel in ein mörderisches Klima deportiert. Erst Jahre später wurde seine Unschuld bewiesen. 1906 wurde Alfred Dreyfus rehabilitiert und an der Stelle seiner Degradierung zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. Unter den Beobachtern des Prozesses gegen Dreyfus war der Korrespondent einer Wiener Zeitung, Theodor Herzl. Dieser Mann war selbst Jude. Das Skandalurteil gegen Dreyfus warf bei ihm viele Fragen auf. Er begann über sein Volk nachzudenken, das in alle Welt zerstreut war. Keine Heimstätte, kein Staat, der die Interessen seiner Bürger vertritt und verteidigt. Deshalb schrieb Theodor Herzl seine Broschüre »Der Judenstaat«. Er wurde damit zum Begründer des Zionismus. Weiterhin weniger bekannt ist die Tatsache, dass Herzl zwei gläubige Unterstützer hatte. Einer wirkte in Europa und unterstützte Herzl unmittelbar. Der andere lebte in den USA. Es geht um William Hechler und William Blackstone. Beide waren davon überzeugt, dass vor der Wiederkunft Jesu das Volk und der Staat Israel wiederhergestellt werden müssten. Hechler stand der Heiligungsbewegung nahe und versuchte, durch seine Beziehungen und Bemühungen den Weg für eine jüdische Heimstätte zu ebnen. Blackstone hatte das Buch »Jesus is Coming« geschrieben und setzte sich in den USA sowohl bei jüdischen Vertretern wie auch bei Politikern und Geistlichen für die Wiederherstellung Israels und die damit verbundene Rückkehr der Juden ein. Manche sehen unter anderem darin den Grund für die guten Beziehungen der USA zu Israel bis heute. Es gab scheinbar wieder Hoffnung für das jüdische Volk. Auch ohne Rückreisepläne konnten die Juden in Westeuropa scheinbar aufatmen. Und dann kam die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland auf. William Hechler machte sich in England keine Illusion über den Judenhass des Nationalsozialismus. Er starb alt, einsam und arm am 30. Januar 1931 in England. William Blackstone starb am 7. November 1935 und wurde in einem bescheidenen Grab in Kalifornien beigesetzt. Die Hoffnung, welche die ersten Rückkehrerwellen der jüdischen Pioniere geweckt hatten, wurden von den Ereignissen der Shoah, der Katastrophe des Holocaust, geradezu überrollt. Über 6 Millionen Juden wurden grausam ermordet. Jede Hoffnung schien wirklich verloren. Die zwei Phasen der Wiederherstellung Israels. Vorhin erwähnte ich, dass auf dem Hintergrund der Geschichte der Juden nach der Zerstreuung Israels 70 nach Christus diese große Talebene voll Totengebeine noch mehr an Bedeutung gewinnt. Ich zitiere meinen Lehrer David Jaffin. Gottes Hand kam über mich, steht in Hesekiel 37, und führte mich auf ein Feld und sagte zu mir, Hesekiel, was siehst du? Und ich sagte, soweit ich schauen kann, Herr, ich sehe nur Totengebeine. Das ist Auschwitz. Er machte dann darauf aufmerksam, dass die meisten Theologen die Rückkehr Israels ablehnen. Wie erwähnt, sehen wir in den Totengebeinen und der damit verbundenen Hoffnungslosigkeit die blutige Geschichte Israels in der Zerstreuung. Aber auf dem Hintergrund des Holocausts berührt dieser Text ganz besonders. Man denke nur an die grausigen Funde der Alliierten bei der Befreiung der Konzentrationslager. Berge von Toten, völlig abgemagerte Überlebende, Bilder und Filmaufnahmen, bei deren Betrachtung es einem geradezu schlecht werden kann. Und dann diese Massengräber, beispielsweise die Grabhügel in Bergen-Belsen. An jedem Massengrabhügel sind die geschätzten Opferzahlen angebracht. Sie reichen von Hunderten bis zu Tausenden. Das hat mich jedes Mal zutiefst erschüttert, wenn ich dort war. Dann haben wir dieses gewaltige Wort in den Versen 12 und 13. Israel wird aus einer hoffnungslosen Situation zurückkehren. Die Gräber, die Vernichtungs- und Todeslager werden geöffnet. Sie werden zurückkehren und in ihrem Land wieder ein Volk werden. Hätte 1943 jemand zu sagen gewagt, dass nur 5 Jahre später, 1948, ein unabhängiger jüdischer Staat in Israel in seinem ursprünglichen Land nach nahezu 2000 Jahren Zerstreuung wiedererstehen wird, hätte man ihn wohl für verrückt erklärt. Vermutlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Frankreich, den USA und anderen Staaten. Aber kurz nach dieser furchtbaren Katastrophe des jüdischen Volkes geschah das Unvorstellbare. Durch das weltweite Getöse des Zweiten Weltkrieges, durch das Beben der Shoah hindurch, wurde die Wiederherstellung Israels vorbereitet. Wenn wir unseren Text nun genau lesen, können wir zwei Phasen der Wiederherstellung Israels erkennen. Nach der ersten Weissagung rücken die Knochen zusammen und werden mit Haut und Fleisch bezogen. Das haben wir in den Versen 7 und 8 und 12 und 13. Dann kommt die zweite Phase in Vers 9. Hesekiel soll noch einmal prophezeien. Der Lebensgeist Gottes kommt in die Körper und macht sie lebendig. In diesem Zusammenhang ist in Vers 14 die Rede davon, dass der Herr seinen Geist in sie legen wird. In dieser zweiten Phase geht es um die geistliche Erneuerung. Wenn wir meinen, etwas in der Bibel zu entdecken, was noch kein anderer entdeckt hat, ist das meistens gefährlich. Wenn wir aber etwas entdecken und dann feststellen, dass es schon andere Knechte Gottes so sahen, ist das Grund zur Freude und eine Bestätigung. So freute sich auch Spurgeon, wenn er bei seinen Predigtvorbereitungen Dinge, die ihm wichtig geworden waren, auch in anderen Bibelkommentaren fand. Nun gibt ja schon der Text mit der zweifachen Weissagung den Anhaltspunkt für zwei Phasen. Diese Unterscheidung findet sich aber auch schon in Dexels Bibelwerk. Er schreibt dort, wie in dem Gesicht zuerst die niedere Seite ins Dasein tritt, Vers 7 und folgende, dann die höhere, Vers 9 und die folgenden. Oder genauer gesagt, die Verschiedenheit dieser beiden Seiten unter der Form des Zeitunterschiedes dargestellt wird. So wird auch in der Ausdeutung die politische Herstellung, Vers 12 und folgende, und die geistliche, Vers 14, deutlich voneinander unterschieden. Also sieht Dexel hier im Text auch den Unterschied zwischen der politischen und der geistlichen Wiederherstellung Israels. Die erste Phase der Wiederherstellung Israels. Hesekiel sieht, wie auf das Wort des Herrn hin die Totengebeine zusammenrücken. Mit Theodor Herzl, dem Vater des sogenannten Zionismus, kam wieder Leben in die verlorene Hoffnung Israels. So kam es dann 1897 in Basel zum Zionistischen Kongress. Fritz Grünzweig berichtete von einer Person, welche als Besucher an diesem Kongress teilnehmen durfte, Folgendes. Zu diesem Kongress waren Juden aus ganz Europa zusammengekommen, Händler, Banker. Verschiedene Möglichkeiten einer Judenheimstätte wurden diskutiert, wie Madagaskar, Afrika. Mitten in die Diskussion ruft ein alter Rabbiner das Psalmwort: Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde ich meine Rechte vergessen. Da sind diese mit allen Wassern gewaschenen Männern aufgestanden, sich unter Tränen in die Arme gefallen und sagten: Kommt, lasst uns ziehen ins Land der Väter. Damit war nicht nur die Idee einer Gründung einer jüdisch-nationalen Heimstätte geboren, sondern die Wiederherstellung des Staates Israel in seinem ursprünglichen Land. Zwischen 1882 und 1903 fand die erste Aliyah-Rückwanderungswelle von Juden statt. Es waren wohl bis zu 30.000, die damals kamen. Zwischen 1904 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es eine zweite Rückwanderungswelle mit einigen 10.000 Juden. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurden auch die ersten großen Erdölvorräte im Nahen Osten gefunden. In der Balfour-Deklaration von 1917 war den Juden das Recht auf eine nationale Heimstätte in dem als Palästina bezeichneten Gebiet gegeben worden. Das hatte zur Auswirkung, dass zwischen 1919 und 1932 eine neue Einwanderungswelle einsetzte. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gab es drei weitere große Rückwanderungswellen. Die Zahl der Rückwanderer nahm dabei ständig zu. Und schließlich waren es die Ereignisse der Shoah, welche den Rückstrom der Juden nach Israel rapide beschleunigten. Hesekiel spricht von geöffneten Gräbern. Teilweise auf nahezu schrottreifen Schiffen kamen Tausende von Juden zurück in das Land ihrer Väter. Viele von ihnen als völlig ausgemerkelte Personen und Überlebende der Konzentrationslager. Davon gibt es bewegende Bilder und Filmaufnahmen. Das einstige Totenfeld bei Hesekiel war wieder zu Körpern geworden. 1948 erhob sich zum ersten Mal seit 586 vor Christus wieder ein unabhängiger jüdischer Staat in seinem ursprünglichen Land aus der Asche der Geschichte. Aber wir haben noch nicht das geistliche, erneuerte und belebte Israel vor uns. Die zweite Phase der Wiederherstellung Israels. Wir leben heute in der ersten Phase der Wiederherstellung. Und das ist noch nicht alles. Israel steht im Brennpunkt der Weltgeschichte, verbunden mit der Jerusalem-Frage. Nach Sacharja 12 werden es die letzten Ereignisse um Jerusalem sein, die die Wiederkunft Jesu auslösen. Und mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu wird die zweite Phase kommen, von der Hesekiel spricht. Sowohl Hesekiel 36 als auch Sacharja 12 sprechen von der inneren Erneuerung Israels und der damit verbundenen Geistesausgießung. Das steht heute noch aus. Wir haben Gottes auserwähltes Volk mit Israel vor uns. Offensichtlich erfüllt sich der erste Teil von Hesekiel 37. Aber das von Gott erneuerte Israel wird erst mit der Wiederkunft Jesu kommen. Und möglicherweise sind wir diesem Ereignis viel näher, als wir meinen. Dann wird das geschehen, was wir in Vers 14 lesen. Gott wird seinen Geist in ihr Inneres legen. Im Zusammenhang von Hesekiel 36 heißt das: Sie werden zu Menschen, die Gottes Willen gerne tun. Es ist wichtig, dass wir diese beiden Phasen unterscheiden. Manche Israel-Freunde kommen hier auch in eine falsche Euphorie und meinen, wir hätten heute schon das erneuerte Israel vor uns. Oder jeder Jude, der heute lebt, wäre automatisch gerettet. Am Anfang sprach ich von unserer Zeit ohne rosarote Zukunftsaussichten, in der wir leben. Aber wir leben mitten in der Erfüllung von Hesekiel 36. Wie eingangs erwähnt, Was hätte Hesekiel wohl dafür gegeben, wenn er das noch erlebt hätte? Deshalb wollen wir mutig weitergehen und auch im Zeugnis- und Missionsauftrag für den Herrn aktiv sein, damit bald die Vollzahl der Heiden eingeht, Jesus wiederkommt und Israel errettet wird.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die 11. Lesung der Brennpunktserie von Johannes Flaum mit dem Thema »Wie oft wird Israel von Gott noch wiederhergestellt werden?«
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.